Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, man kann sie ja im Grunde genommen wirklich schon als alten Hasen bezeichnen, denn mit 5 standen sie das erste Mal auf der Bühne und vor der Kamera. Wie kam es dazu?
Soweit ich weiß, war das ein Theaterauftritt und zwar mit Theo Lingen. Haus von Montevideo, da musste ich kalte Tomatensuppe löffeln, fand ich nicht so lustig. Da wurden ganz viele Kinder gebraucht und mein Vater war eben damals am Theater, Dramaturg. Und nachdem er 3 Kinder hatte, kamen die in Einsatz.
Und dann ging es ja aber auch Schlag auf Schlag, dann kamen Werbefilme.
Ja, ich habe viel Werbung gemacht als Kind und dann aber auch so feuerrotes Spielmobil und einzelne Filme, also ganz unterschiedliche Geschichten, so auch Kindernachrichten habe ich moderiert und Weihnachtssendung und. Also da kam eine ganze Menge. Meine Brüder haben damals auch gedreht, die hatten aber dann keine Lust mehr, weil das eben auch sehr mit Disziplin verbunden ist und und auch mit sehr viel Zeit natürlich, wenn man, wenn die anderen Kinder spielen, dann war man im Studio.
Dann war das quasi ihr Hobby?
Das war sozusagen mein Hobby, ja.
Und als Sie so mit 5 das erste Mal da standen und dann so wieder zurück ins richtige Leben kamen, wussten Sie dann, nee, ich möchte Schauspielerin werden?
Ich wollte das eigentlich immer werden, wobei mein Vater immer gesagt hat, werd das bloß nicht. Erstens mal, wenn die Sommersprossen weg sind, dann ist das sowieso vorbei, weil die meisten Kinderkarrieren hören ja tatsächlich im Teenageralter auf. Also es gibt wenige, die es so hinüber geschafft haben ins Erwachsenendasein sozusagen als Schauspieler. Und dann hat er gesagt, dieser Beruf ist so hart, dass ich dir das ersparen möchte.
Und es ging dann aber trotzdem weiter. Erstmal sollten Sie noch zwischenzeitlich die Nachfolgerin von Heintje werden.
Naja, also die weibliche Nachfolgerin. Ja. Ich hatte gesungen, sowohl mit Udo Jürgens, also auf Platten, als auch in einem Film mit Roy Black. Und da wurde dieser Manager, glaube ich, von Heintje auf mich aufmerksam und kam zu meinen Eltern nach Hause. Aber der hat, glaube ich, der war ziemlich schnell wieder draußen. Meine Eltern wollten das auf keinen Fall. Also ich hatte Gott sei Dank keine sogenannten Filmeltern, die das Kind quasi zum Arbeiten schicken, sondern die haben sehr darauf geachtet, dass die Zeiten eingehalten wurden und dass ich eben auch Sommerferien hatte und so etwas.
Wie haben Sie denn das überhaupt hingekriegt, so zeitgleich mit der Schule? Die wurde ja dann auch immer anstrengender und immer anspruchsvoller.
Also das war auch sehr schwer. Teilweise in den Ferien, teilweise während der Schulzeit. Das hat oft zu Konflikten geführt, vor allen Dingen mit Lehrern, die das natürlich überhaupt nicht eingesehen haben. Das führte dann dazu, dass ich auf eine Privatschule musste, weil es auf der öffentlichen Schule nicht mehr möglich war. Und das war teilweise sehr hart, weil ich dann eben, wenn ich länger weg war, eben am Stück alle Prüfungen nacheinander schreiben musste. Und meine Eltern sagten, naja, du musst nicht gut sein in der Schule, aber du musst mitkommen. Ich war nicht besonders gut.
Aber Sie waren eben besonders gut in dem jetzigen Beruf, denn mit 14, da haben Sie ja schon eine durchgängige Rolle gehabt bei den Buddenbrooks.
Toni Buddenbrook habe ich gespielt, aber in jungen Jahren. Mhm. Die wurde dann später natürlich als Erwachsene, was der Hauptteil der Rolle war, wurde die von einer erwachsenen Schauspielerin gespielt. Aber das war damals meine erste Begegnung mit Franz-Peter Wirth, mit diesem wunderbaren Regisseur, mit dem ich dann noch mehrfach arbeiten durfte. Einer der ganz Großen damals. Und das war ein historischer Film, da gab es dann noch so Szenen, das weiß ich noch, dass ich im Vordergrund spazieren musste und Text hatte mit einem Freund und im Hintergrund waren 500 Komparsen in der abgesperrten Stadt von Lübeck und alles eben historisch mit Kutschen und allem und wenn ich vorne Fehler machte, mussten 500 Leute wieder auf die Position zurück. Das war ein unglaublicher Druck.
Sie haben auch einige Filme gedreht, tatsächlich mit Theo Lingen. Also 1971 nochmal mit Theo Lingen, Roy Black, haben Sie gerade schon erwähnt, und Uschi Glas. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wie war denn das so? Also Sie waren ja wirklich noch blutige Anfängerin, blutjung. Wie haben die sich Ihnen gegenüber verhalten? Also speziell zum Beispiel auch Theo Lingen. Wie war der zu Ihnen?
Er war natürlich ein typischer Komiker, sehr ernst. Mhm. Das sind ja alle Komiker. Ich habe ja später auch mit Herrn Rühmann gearbeitet und so. Das sind alles Menschen, die nie gelacht haben. Also vielleicht im Kämmerchen, aber die waren immer sehr ernst. Also ich erinnere mich an sehr gute Zeiten. Es ist ja auch so, das ist ja das große Problem für viele, die dann erwachsen werden in dem Beruf, dass man als Kind sehr gepampert wird, damit man funktioniert, logischerweise. Also man wird in Watte gepackt, alle kommen und bringen Süßigkeiten und sind entzückend, damit man ja funktioniert. Denn wenn ein Kind dann nicht mehr will, dann hat man große Probleme am Drehort. Mhm. Und das ist eben dann für viele ein Problem, wenn sie erwachsen werden, weil sie merken, hey, das haben die ja alle nur gemacht, nicht weil ich so entzückend bin, sondern damit ich funktioniere. Und naja, das ist, dadurch, dass meine Eltern Eltern mir immer schon gesagt habe, pass bloß auf, bin ich da nicht in so ein großes Loch gefallen. Deswegen erinnere ich mich immer nur an wunderbare Zeiten beim Drehen, sonst hätte ich das sicherlich auch nicht so gerne gemacht.
Und Sie haben ja tatsächlich zeitgleich dann auch Ihre Ausbildung gehabt, also in München und auch in New York.
Ja, also ich bin nicht auf eine Schauspielschule in Deutschland gegangen, denn da war es so damals, dass man, wenn man auf die Schule ging, nicht weiterarbeiten durfte. Und ich hatte einfach viel zu tun, warum sollte ich das machen? Und habe dann private Ausbildung genommen, bin dann auch für ein oder zwei Semester nach New York gegangen und habe da Ausbildung gemacht. Und ja, meine Ausbildung war quasi direkt vor der Kamera natürlich.
Natürlich. Wie haben Sie denn die New Yorker Zeit in Ihrer Erinnerung?
Sehr gut. Also da war ich natürlich eine von vielen auf der wunderbaren Schule von Herbert Berghoff. Für mich war diese Ausbildung eben auch vor allen Dingen natürlich, um Theater spielen zu können. Denn das wollte ich unbedingt und das habe ich dann auch gemacht am Kontrakreistheater zum allerersten Mal. Und habe dann auch Willy Milowitsch eingeladen, der ein Förderer von mir war. Als der natürlich in der Vorstellung saß, starrten alle nur Willy an und nicht die Bühne, weil er ein großer Star dort war. Er lachte natürlich nicht, weil er ja ein Komiker war. Er lachte nie. Aber das war natürlich für mich ganz furchtbar. Aber er war einer meiner Förderer und hat mich eben auch zu meiner damaligen Agentur gebracht, die seine Agentur auch war. Da war ich 16. Also da habe ich schon viel erlebt.
Es wird ja immer gesagt, ihr Durchbruch war 1985 als Tina Trombusch. Sehen Sie das selber auch so oder war das mehr so eine kontinuierliche Entwicklung?
Also ich habe viele Durchbrüche gehabt. Das wird immer gesagt, aber ich habe einer meiner Durchbrüche, wenn man so will, war Christian und Christiane. Das war die erste Serie im deutschen Fernsehen, die aus der Sicht von Jugendlichen gezeigt wurde. Heutzutage ist das ja gang und gäbe, aber damals war das was ganz Besonderes und hat auch viele Kämpfe erfordert, sozusagen auch von der Regieseite. Das war quasi ein Durchbruch. Dann natürlich die Trombusch. Also bei mir ist meine Karriere ist immer in Wellenform gegangen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich immer Theater gespielt habe. Weil in den Zeiten, wo dann beim Dreh nicht so viel los war, habe ich eben auch immer auf der Bühne gestanden. Mhm. Und das war sehr gut.
Das heißt, es gab auch nie so den Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, jetzt hätte ich doch vielleicht lieber was ganz anderes lernen sollen. Was Anständiges in Anführungsstrichen, wo ich was Festes in der Hand habe, wo ich jetzt nicht auf Rollen war. Muss. Es ging immer so kontinuierlich.
Nein, ganz häufig habe ich das gedacht. Ja. Immer wieder, das denke ich auch heute noch. Hätte ich mal was Anständiges gelernt. Nee, das ist in dem Beruf immer so, denn entweder hat man ganz viel zu tun, dann sagt man, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Ich habe ja so viel zu tun. Und dann, wenn man abgedreht ist, hat man nichts zu tun. Und weiß ja auch nie, kriege ich in einer Stunde einen Anruf, in einem Monat, in zwei Monaten, wann arbeite ich eigentlich wieder? Mhm. So, das ist eigentlich, egal auf welchem Niveau, ob man Anfänger ist oder wer auch immer, ist das im Prinzip, diese Existenzängste sind immer da.
Hilft Ihnen da so vielleicht der Glaube daran zu sagen, ne, ich weiß, dass es weitergeht?
Ja, das schon, wobei das sich natürlich auch verändert hat, seit ich Familie habe, weil ich nicht nur für mich alleine zuständig bin, sondern eben auch für meine Familie. Und dann ist das schon manchmal schwierig, dass man denkt, du musst gut glauben und positiv denken. Und das versuche ich schon in meinem Leben.
Sind Sie spirituell?
Würde ich sagen, ja.
Wie äußert sich das?
Ich meine, man kann darüber lachen oder nicht, aber ich denke, dass alles, was mir passiert, irgendeinen Grund hat. Mhm. Vielleicht ist das einfach nur auch eine Methode, das Beste aus den Dingen herauszuholen. Weil wenn man dauernd sich hinstellt und jammert und sagt, oh Gott, und warum ich und dass die anderen sind schuld und warum ist mir das passiert und nicht dem? Was hat man davon? Bringt einen irgendwie nicht weiter. Mhm. Und deswegen finde ich es, habe ich mir so für mein Leben mich entschieden zu sagen, okay, alles, was mir passiert, hat einen Grund. Warum? Was kann ich daraus lernen?
Den Grund, den man oft auch erst im Nachhinein erkennt.
Natürlich, natürlich.
Sie haben im Grunde genommen ja fast alles gemacht. Sie haben Serien gespielt, Filme gedreht, Sie standen auf der Bühne. Und man hat auch den Eindruck, dass Sie eigentlich keine Berührungsängste eben mit Serien haben. Oft sagen ja Schauspieler, nee, wir wollen da nicht festgelegt werden, wir wollen nicht immer die Tina Trombusch sein. Wie war das bei Ihnen?
Es wurde ja nur alle 2 Jahre 6 Folgen produziert. Das muss man sich vorstellen. Nur in den 2 Jahren, wo wir sozusagen nicht produzieren, redete man da und davon, wann kommen die Trombusch, was wird als nächstes passieren bei den Trombusch und dann, jetzt kommen sie. Deswegen war es immer in aller Munde. Yeah. Aber wir haben tatsächlich, war das keine Endlosserie. Und so eine Endlosserie habe ich eigentlich gar nicht so gemacht. Es gab zwar Sachen, wo ich, sagen wir mal, 20 Folgen gemacht habe oder so, aber so ich sage jetzt mal so Dailies oder Weeklies oder seit 8 Jahren in derselben Serie oder so, das kenne ich gar nicht.
Sie haben im Traumschiff mitgespielt, was ja eh schon wahrscheinlich ein Traum ist, darauf mal mitzuspielen, auch mit dieser tollen Mannschaft. Aber da gab es diese berühmte Jubiläumssendung.
Ja.
Und die spielte am Grand Canyon.
Da drehten wir, also Francis Fulton Smith und ich, und leider Gottes war es so, dass er sollte Angst haben vor dem Abgrund, also Höhenangst haben, und ich sollte ihn quasi so auffangen, wenn er ein bisschen rutscht. Und wir drehten ziemlich nah am Abgrund. Und es war aber genau umgekehrt. Er hatte keine Probleme mit der Höhe und ich habe Höhenangst. Mhm. Also das war für mich echt harter Tobak. Und in solche Situationen kommt man natürlich in dem Job recht häufig. Und dann gab es eben noch eine Jubiläumsfolge, wo ich quasi nur Tortenträgerin war, wie alle 25 anderen Prominenten.
Ja.
Und jetzt habe ich wieder eine Folge gemacht von Traumschiff, die jetzt im Winter kommen wird.
Ist das nicht so ein bisschen tatsächlich wie so eine kleine Familie mit Wolfgang Rademann zu drehen? Der holt sich ja auch immer eigentlich die Schauspieler, die ihm auch sehr nahe sind, die ihm auch liegen, auf die er einfach Lust hat.
Also Wolfgang Rademann ist ja nun eine richtige Berliner Nummer, sag ich mal. Und ich mag den wahnsinnig gerne. Er ist einer von der alten Garde. Und er holt sich natürlich seine Leute, die er für gut empfindet und mit denen er auch kann. Und der ist nun wirklich, ich will nicht sagen Familienbetrieb, aber wenn der zum Beispiel das Schiff verlässt, dann kommen alle, das Team und die Schauspieler, und dann singen wir für ihn. Und dann ist ein großes Buhai, und wenn er ankommt, dann sind alle da und heißen ihn willkommen, weil die ihn wirklich alle lieben. Es ist so. Mhm. Ich meine, der ist ganz schön direkt. Also manchmal muss man auch was einstecken von ihm. Aber das musste er von anderen auch. Bei seiner Jubiläumssendung habe ich ihm, haben die mich gefragt, was ich denn für ihn machen würde. Und da habe ich eine Szene nachgespielt, wo er mich wieder getroffen hat, nachdem ich mein zweites Kind bekommen hatte. Und die habe ich dann vorgespielt. Die wurde dann in der Sendung gezeigt. Und das war ziemlich deftig. Und da hat er aber mich angerufen und hat gesagt, Mensch Mädel, das war ja genau so, wie ich es gemacht habe. Prima, prima Mädel, prima.
Super, toll. Man kennt sie ja auch als natürlich Hebamme, wo wir gerade von der Geburt sprechen. Ja, als Hebamme, Liebe, Babys und ein großes Herz. Und Sie selbst haben ja auch ein großes Herz. Sie engagieren sich sozial.
Mein großes Herz. Ja, ich engagiere mich sozial, weil ich gelernt habe, dass wenn es einem einigermaßen gut geht, dass man sich auch einsetzt für Menschen, denen es nicht so gut geht.
Mhm.
Und das mache ich ganz unterschiedlich. Also ob das die Bio-Brotbox hier ist, was ich eine ganz tolle Aktion finde, damals ins Leben gerufen von Frau Künast, unter anderem von Frau Künast, bis hin zur Berliner Tafel, bei der ich mich engagiere, was ich auch eine großartige Geschichte finde. Und dann natürlich bei Plan International, dem Kinderhilfswerk. Und da steht jetzt am 11. Oktober der erste internationale Mädchentag ins Haus, der durch Plan ins Leben gerufen wurde und jetzt offiziell von der UNO als internationaler Mädchentag gefeiert wird.
Mhm. Und was heißt das konkret?
Naja, das heißt, dass eben die Aufmerksamkeit auf Mädchen gelenkt wird weltweit. Denn ich war in vielen Ländern, habe Planprojekte gesehen und besucht und eben auch gesehen, dass das Geld ankommt dort. Habe selber mehrere Patenschaften, und die Situation von Mädchen weltweit ist immer noch eine Katastrophe. Einfach schon alleine, dass sie zum Beispiel, dass man sagen muss, sie sind geboren worden. Also dass man das registrieren muss, weil sie sonst einfach verschwinden können. Und das läuft damit einher. Oder dass sie in die Schule gehen können. Also ich habe ein Planprojekt in Äthiopien letztes Jahr besucht. Da sind Brunnen gebaut worden. Und weil diese Brunnen gebaut worden sind, können Mädchen jetzt in die Schule gehen, weil sie nämlich traditionell Wasser holen müssen. Und wenn sie dazu einfach 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück brauchen, dann können sie nicht mehr in die Schule gehen. Jetzt brauchen sie eine halbe Stunde und können in die Schule gehen. Und solche Geschichten sind so wichtig. Und so ein Mädchentag zeigt eben, also bringt mehr Aufmerksamkeit für die Belange von Mädchen.
Sie waren in Äthiopien, haben Sie gerade schon gesagt, und in Indien. Und in Indien sind Sie auch zur Vegetarierin geworden.
Genau.
Wie kam es dazu?
Also da ist es mir dadurch entstanden, dass es so wahnsinnig gutes indisches vegetarisches Essen gibt und weil ich gesehen habe, wie die mit Fleisch umgehen. Denn ich meine, wenn ein Blumenkohl nicht mehr so richtig gut ist, dann schmeckt er halt nicht so doll. Aber wenn Fleisch nicht richtig gekühlt ist, dann wird man richtig krank.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, das möchte ich mir nicht antun. Und daraus ist eigentlich eine Beschäftigung mit diesem Thema geworden, dass ich eben gesagt habe, hey, ich fühle mich ja viel besser, es geht mir viel besser als Vegetarierin. Und natürlich die Aufmerksamkeit darauf, was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass es Klimaschutz ist, pur. Denn der größte Faktor in der Klimaerwärmung ist der Fleischkonsum, vor allen Dingen für Rindfleisch und die Rinderzucht eben wegen der Gase plus der gesamten Abholzung, also das ganze Soja, was angebaut wird, um Tiere aufzuziehen. Und man muss sich einfach vorstellen, entweder hat man, was weiß ich, 60 Kilo Getreide und dann kann ich einfach 10 Leute um mich rum mit vollen Tellern sehen, mich eingeschlossen. Oder ich habe ein Stück Fleisch auf dem Teller, was diese 60 Kilo Getreide gefressen hat quasi, das Tier, und die anderen Teller sind alle leer.
Sie setzen sich ja auch für die Gehörlosen ein, haben selbst die Gebärdensprache auch erlernt. Einmal für eine Rolle, sind auch prämiert worden dafür und haben das Bundesverdienstkreuz bekommen. Was war das für ein Gefühl?
Also ich muss ehrlich sagen, das war 6 Wochen nach der Geburt meines zweiten Sohnes und ich habe erst gedacht, es wäre versteckte Kamera. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das bekomme, weil ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein. Wieso? Warum ich? Ja, ich habe Gottesvergessene Kinder gespielt, 240 Mal auf der Bühne. Leider hat sich kein Berliner Theater gefunden, die dieses Stück aufführen wollten, was ich merkwürdig fand, aber gut. Ich glaube nämlich, dass das ein ganz tolles Stück ist und einfach zeigt die Welt der Gehörlosen. Mhm. Und darüber habe ich ganz viel erfahren über die Welt der Gehörlosen. Und damals war noch nicht mal die Gebärdensprache in Deutschland anerkannt. Und da habe ich mich eben sehr engagiert und bin dann eben auch immer wieder engagiert worden, weil ich eben die Gehörlosensprache kann, also die Gebärdensprache. Oder das heißt natürlich, das ist wie bei jeder Fremdsprache, wenn man sie nicht benutzt, verlernt man das auch. Also ich kann jetzt nicht die gesamte Sprache, ich habe das gelernt, was ich für die Bühne brauchte, und wenn Gehörlose kommen, dann kann ich inzwischen einigermaßen noch mich mit ihnen unterhalten. Damals war es auch so, dass es wurde sozusagen vom Bundespräsidenten verliehen, das ist ja nicht immer so, und ich war natürlich unglaublich stolz und ich habe auch eine Vorschrift bekommen, wann ich es tragen muss, gibt es nämlich genaue Vorschriften, und wann ich es tragen darf und wann ich es nicht tragen darf, und es kann mir auch wieder aberkannt werden, wenn ich mich schlecht benehme.
Sie stammen aus München und leben jetzt aber mit Ihrer Familie in Berlin. Wo ist so Ihr Lieblingskiez, wo Sie sagen würden, das ist so mein Bezirk, wo ich mich am liebsten aufhalte?
Ich finde, es gibt ganz unterschiedliche, ganz interessante Gebiete. In Kreuzberg finde ich es teilweise ganz interessant. Mein Kiez ist Schöneberg, weil ich da lebe. Den mag ich sehr gerne. Und teilweise in Mitte, wobei ich da mir ein bisschen wie eine Touristin vorkomme. Also weil ich da nicht so oft bin. Und wenn ich dann da bin, dann denke ich, hey, schon wieder alles anders hier.
Jeden Tag was Neues. Ja. Das geht mir auch so. Ne? Was tun Sie denn, wenn Sie nicht arbeiten?
Wie?
Naja. Was man so gemeinhin als Hobbys bezeichnen würde.
Meine Familie ist mein Hobby. Mhm.
Aber Sie haben ja ganz viel Sport zum Beispiel auch Sportarten gelernt für Ihre Rollen. Also wenn ich das so lese, das war, ich glaube, vom Ski bis Wasserski über Motorradfahren, da war ja fast alles eigentlich dabei. Machen Sie das auch in Ihrer Freizeit oder war das tatsächlich nur für den Job?
Also das habe ich da teilweise in meiner Freizeit gemacht. Ich fahre also auch noch Ski und Wasserski, so ich kann. Aber die Zeit ist ja sehr eng dafür, weil ich, wenn ich nicht drehe, eben hier Familie habe, dann eben sehr viele soziale Geschichten, für die ich mich engagiere. Und dann bleibt ja immer alles liegen in der Zeit, wo ich eben, was weiß ich, wie jetzt in Schottland drehe, 6 Wochen, dann fallen alle E-Mails an und alle Post und so. Das muss man dann auch erstmal wieder alles aufarbeiten.
Mhm. Sind Sie eine strenge Mutter?
Also wenn meine Kinder jetzt da wären, dann würden die sagen, bestimmt, die strengste der Welt, ist ja klar. Aber ich weiß nicht, das wechselt auch ein bisschen. Es gibt bestimmte Dinge, auf die lege ich sehr viel Wert, auf gutes Benehmen, in die sozialen Dinge wie auch, dass man weiß, wie man Gabel und Messer nimmt oder solche Geschichten. Sozialkompetenz zu erlernen, finde ich äußerst wichtig. In anderen Dingen bin ich, glaube ich, etwas legerer.
Sie haben gerade gedreht in Schottland.
Ja, der Film heißt Ein Sommer in Schottland. Das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Obwohl ich sagen muss, die erste Woche waren 27 Grad und die Schotten flippten völlig aus. Nachher wusste ich, warum. Weil das nämlich die Woche war, wo der Sommer war.
Die einzige?
Ja. Also ich ich muss sagen, wir haben dann teilweise auch schönes Wetter gehabt, aber eben nur teilweise und es ist sehr kühl. Aber es ist ein wunderschönes Land, traumhaft, landschaftlich wunderschön und extrem nette Menschen. Das muss man wahrscheinlich sein, wenn es so viel regnet, muss man nett sein miteinander. Das Einzige, was für mich ein Desaster war, war das Essen, weil die Schotten sowieso nicht besonders gut kochen können, glaube ich, habe ich die Vermutung. Und mit vegetarisch, da schauen sie einen mit großen Augen noch an. Mhm. Also das ist schon noch anders als in Deutschland. Aber wir haben eben einen Sommer in Schottland gemacht mit zwei wunderbaren, also eine Frau zwischen zwei Männern, gespielt von David C. Bunners und Sascha Hehn. Und dann hatte ich an der Seite noch meine wunderbare Kollegin Christine Blumhoff, die eben auch bei Liebe Babys die Oberhebamme gespielt hat und jetzt meine Mama war. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe nicht nur fantastische Landschaften gesehen, wir waren auch sozusagen eine Reiseproduktion. Das heißt, das gesamte Team zog immer um von Ort zu Ort, weil wir eben ja viel zeigen wollten von dem Land auch. Wir haben eben auch fantastische Schlösser gesehen. Also wie man sich so vorstellt, was man so aus Bildern kennt, dass man traumhafte Seen mit Schlössern davor und am Meer und wilde Brandungen und sowas alles. Also das sieht man auch in dem Film. Mhm. Und das ist wirklich so. Also so viel konnte man, glaube ich, gar nicht einfangen, was da an Schönheit zu sehen ist. Mhm. Schwierig war, die Schotten zu verstehen. Ich kann zwar sehr gut Englisch, aber Schottisch ist schon noch mal ein bisschen anders. Da musste man sich erst einhören. Ja.
Was sind die nächsten Projekte in diesem Jahr? Steht schon irgendwas an? Was Spruchreifes?
Also ich habe gerade gedreht Morden im Norden in Hamburg. Dann habe ich hier in Berlin gerade gedreht. Dann kommt Ende des Jahres kommt das Traumschiff, das ich jetzt gerade Anfang des Jahres gedreht habe. Jetzt natürlich am 30. um 20.15 Uhr unbedingt angucken. Ein Sommer in Schottland. Und dann werde ich Anfang des Jahres wieder auf Theatertournee gehen durch Deutschland und auch dieses Stück in Berlin spielen endlich mal. Wieder am Berliner Theater sein. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Marion Krach, danke, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie. Weiter viel Erfolg.
Ich danke Ihnen. Danke.